Wir stehen kurz vor dem Abschluss des Lutherjahres. Es war ja das große Anliegen Martin Luthers und der Reformation überhaupt, den Glauben weg von Werkgerechtigkeit und allerlei unbiblischen drumherum auf sozusagen schriftgemäße Füße zu stellen. Luthers vierfaches Allein, allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade und allein die Schrift sind quasi vier Säulen des reformatorischen Bekenntnisses. Ich möchte heute mit euch nachdenken über Sola Scriptura, allein die Schrift, weil das biblische Zeugnis letztlich der Maßstab für jede christliche Lehre sein muss. Ich habe im Vorfeld erfahren, dass ihr vor 14 Tagen dazu schon eine Predigt gehört habt. Macht nichts, da müsst ihr durch. Aber ich verspreche euch, es gibt eine ganze Reihe anderer Aspekte dabei. Also, da kommen wir schon zusammen durch. Die Überschrift der Predigt lautet der Augenzeuge. Wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. Mancher von uns hat das wahrscheinlich schon erlebt. Uns wird von mehreren Personen von irgendeinem Ereignis berichtet. Jeder stellt es aus seiner Perspektive dar und kommentiert es aus seiner eigenen Sicht. Zuweilen gibt sich daraus ein sehr vielgestaltiges, manchmal sogar durchaus widersprüchliches Bild des Ereignisses. Fragt mal einen Polizeibeamten, der regelmäßig Unfallgeschehnisse aufzunehmen hat, wie diffus die Zeugenaussagen manchmal sind. Da hatte das Auto des flüchtigen Unfallverursachers alle möglichen Farben, von dunkelrot, dunkelblau über schwarz bis braun. Oft, ob Limousine oder Kombi, glaubt man den Zeugen, war es vermutlich beides auf einmal. Und es saß eine Frau am Steuer, meint einer. Nein, es war ein Mann mit langen schwarzen Haaren. Quatsch, es war eine blonde Frau. Ich kürze ab. Zeugenaussagen über dasselbe Ereignis können sich sehr stark unterscheiden, teilweise sogar widersprechen, und zwar ganz ohne Absicht. Die menschliche Wahrnehmung ist massiv geprägt von individuellen Befindlichkeiten, unterbewussten Voreinstellungen und Wertungen. Aber wir sind in vielen Bereichen unseres Lebens schlicht angewiesen auf Berichte, Aussagen und Zeugnisse anderer Menschen. Wenn wir nun an das Sola Scriptura, allein die Schrift Luthers denken, müssen wir sofort im Hinterkopf haben, dass es sich bei den biblischen Büchern, vor allem im Neuen Testament, zumeist um von Gottes Geist inspirierte Zeugenaussagen handelt. Das bedeutet, dass hinter dem berichtenden Aspekt immer auch die Person des Schreibers selbst und seine Erzählabsicht steht. So leitet Lukas sein Evangelium als Bericht ein an seinen Freund Theophilus. Es ist seine Absicht, so schreibt er an Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Und zwar erzählt er auf der Basis der Berichte von Menschen, zitiere ich wieder, die uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Christlicher Glaube fußt also ganz wesentlich auf glaubwürdiger Zeugenschaft. In unserem heutigen Predigttext geht es auch um Zeugen. Und zwar um Zeugen, die nichts weniger aussagen, als dass dieser Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der Messias. Ich lese dazu aus Johannes 1, die Verse 14 bis 18. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Dieser Text stammt ja aus dem sogenannten Johannesprolog, in dem der Begriff Wort die zentrale Rolle spielt. In den ersten vier Versen heißt es dort unter anderem, im Anfang war das Wort. Und dann ist dieses Wort nicht etwa das gedruckte Wort unserer Bibel, wie manche meinen, sondern der Logos, wie es kirchlich heißt. Und dieser Logos ist niemand anderes als Jesus selbst. Er ist kein Geschöpf, sondern er ist Gott von Ewigkeit her, bis in alle Ewigkeit. Er ist der Anfang allen Seins und der Anfang allen Glaubens. Nun heißt es, dass dieses Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Das ist natürlich eine Aussage, die mehr als herausfordernd ist. Klar, man kennt das aus der Mythologie, dass Götter menschliche Gestalt annahmen und dann auf der Erde aktiv sind, um einige Zeit später wieder zu entschwinden und ihren göttlichen Platz einzunehmen. Für die Bibel bedeutet Fleisch das ganz und gar Menschliche. Paulus verwendet den Begriff öfter im Gegensatz zum Begriff Geist, der das Wesen Gottes kennzeichnet. Nun gab es schon in ganz früher Zeit den sogenannten Doketismus, eine gnostische Lehre, die behauptete, dass der ewige Gottessohn nur scheinbar Mensch geworden ist und für eine überschaubare Zeit in Gestalt des Jesus von Nazareth eine menschliche Hülle annahm. Nein, sagt Johannes dazu, es geschah Inkarnation, Fleischwerdung, und zwar ganz und gar sozusagen mit Haut und Haaren. Das ist von eminenter Wichtigkeit, denn Jesus hat seinen Tod am Kreuz so erlitten, wie ihn jeder von uns auch erlitten hätte. Unsägliche körperliche Schmerzen, unerträglichen Spott, geifernden Hass und gleichgültige Ablehnung. Da hat nicht nur eine menschliche Hülle gelitten und über allem schwebte die souveräne Göttlichkeit, nein. Fleischwerdung bedeutet, der Logos, also Jesus, wurde ganz komplett Mensch. Als Baby geboren, aufgewachsen als Kind menschlicher Eltern, er lebte unter uns Menschen. Im Text heißt es, er wohnte. Das heißt, er war nicht eben mal kurz zu Besuch da, sondern er teilte sein Leben mit anderen. Komplett. Und er krepierte elend am Kreuz. So lesen wir es in der Bibel, so sagt es die Schrift. Das ist das Zeugnis von Augenzeugen zum Beispiel, dem Johannes, der ja noch als einer der wenigen Männer, ich glaube der einzige, unter dem Kreuz stand. Tja, werden Menschen im Gespräch darüber immer wieder seit Urzeiten ein. Das steht in diesem alten Buch. Voll schön ausgedachter Geschichten, aber so mal ganz unter uns. Die Geschichte vom Kreuzestod eines Wanderpredigers oder Welterlösers vor knapp 2000 Jahren, das ist doch schlicht und ergreifend Quatsch und passt überhaupt nicht in unsere aufgeklärte Zeit. Ein Menschenopfer für meine Schuld, dass ich nicht lache. Und überhaupt, welche Schuld eigentlich? Scheinbare Einwände gegen die Versöhnung Gottes mit den Menschen durch den schmählichen Kreuzestod seines Sohnes Jesus, die sind so alt wie das Neue Testament. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ja, was nun? Wieso kommen Menschen auf die Idee, die Botschaft eines doch in die Jahre gekommenen Buches noch heute ernst zu nehmen? Nicht nur in ihren durchaus akzeptierten Teilen, gegen Jesu Botschaft der Liebe, gegen seine Mitmenschlichkeit und Gewaltfreiheit, gegen seine Toleranz und Hilfsbereitschaft, da regt sich kein Widerspruch. Aber wenn es ans Kreuz und an die Auferstehung geht, an Verlorensein und Rettung, dann wird's haarig. Dann, so habe ich es immer wieder gehört, bleibt mir bitte weg mit diesem Märchenbuch. Wieso also gibt es Menschen, die sagen, in diesem Buch finde ich Gottes persönliches Reden an mich? Zwei Aspekte sind für mich dabei wichtig. Erstens, ich halte die biblische Botschaft für authentisch, für glaubwürdig und tragfähig, weil sie von für mich verlässlichen Zeugen weitergegeben wurde. Und zweitens, als ich die Botschaft, ich persönlich, die Botschaft von der Versöhnung Gottes mit mir wirklich zum ersten Mal mit dem Herzen hörte, da ging sie mir durch und durch. Ich verstand, ohne es logisch begreifen zu können, dieser lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der meint tatsächlich mich, mich ganz persönlich. Und das ging mir mitten ins Herz. Wieso spreche ich von verlässlichen Zeugen? Ich zitiere nochmal den Johannes. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So schreibt er. Derselbe Johannes, der in seinem ersten Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1, schreibt, vom Wort des Lebens, also Jesus, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben. Johannes lässt seine Leser keinen Moment lang im Zweifel darüber, wer dieser Jesus von Nazareth war. Der Sohn Gottes. Kein Revoluzer oder Sozialromantiker. Kein abgedrehter Spinner und Loser, den man hingerichtet hat. Nein, er war der einzig wahre Sohn des himmlischen Vaters. Also hör mal, du glaubst doch nicht etwa einem in die Jahre gekommenen Mitläufer Jesu, der irgendwo abgedreht auf einer Insel lebte und vor etwa 1900 Jahren seine Geschichten aufgeschrieben hat, schau dir doch nur mal seine Kollegen Evangelisten an. Wie unterschiedlich die zum Beispiel von der Auferstehung schreiben. Pass mal auf, da erzählt Matthäus etwas von zwei Frauen und einem Erdbeben. Dann kam ein Engel vom Himmel und wälzte den Stein weg. Bei Markus waren es nicht nur zwei Frauen, sondern auch noch eine Salome dabei. Dafür aber kein Erdbeben. Und der Stein war schon weg. Dafür saß ein Jüngling im Grab. Lukas erzählt von zwei Strahlemännern. Die Frauen können gar nicht richtig hinschauen. So geblendet sind sie. Und die Jünger sagen treffend, was sie von der Botschaft der Frauen hielten. Geschwätz. Bei Johannes schließlich ist Maria Magdalena allein. Das Grab ist offen und die Leiche weg. Zwei Jünger machen sich auf die Socken zum Grab. Einer geht hinein. Johannes nämlich, und findet die Leichenbinden. Maria geht schließlich auch ins Grab, sieht zwei weiß gekleidete Männer, wird von Jesus angesprochen, hält ihn aber für den Gärtner. Sie bekommt den Auftrag, seinen Jüngern zu sagen, dass er auferstanden ist. Jetzt mal ganz im Ernst. Das sollen vertrauenswürdige Zeugen sein? Ja, sage ich, und erinnere nochmal an den Anfang der Predigt. Die Aussagen von Unfallzeugen sind oft so unterschiedlich, aber niemand würde behaupten, der Unfall habe gar nicht stattgefunden. Genauso ist es für mich bei den vier unterschiedlichen Schilderungen der Auferstehung. Ich persönlich halte diese Zeugnisse gerade wegen der Unterschiedlichkeit für absolut glaubwürdig. Es wäre der frühen Gemeinde ein leichtes gewesen, die Unterschiede in den Schilderungen zu kletten und einheitlich zu komponieren, wie man das heute nennt. Spätestens bei der Festlegung des biblischen Kanons hätte man die Schilderungen bis in den Wortlaut hinein widerspruchsfrei aufeinander abstimmen können. Aber ganz ehrlich, meint ihr wirklich, dass dann die Menschen die Botschaft annehmen würden? Meint ihr, dass die Beseitigung aller scheinbar logisch oder historisch problematischen Aussagen im Neuen Testament tatsächlich mehr Glauben nach sich ziehen würde? Ich glaube das nicht. Denn es kommt beim Umgang mit dem Zeugnis der Schrift ein ganz wesentliches Element dazu. Der Heilige Geist. Ich kann die Botschaft nur dann verstehen, wenn sie mich mitten ins Herz trifft. Wenn sie mir, ich gebrauche ein altes Wort, offenbart wird. Deshalb muss es nicht verwundern, dass viele, ja leider die meisten Menschen mit dieser Botschaft nichts anfangen können. Ich zitiere wiederum Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Und das geht eben nicht ohne den Heiligen Geist. Das geht nicht ohne, dass der lebendige Gott sich mir in all seiner Gnade zuwendet und ich mir zusagen lasse, du bist mein geliebtes Kind. Mit dir möchte ich hier und jetzt und in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben. Das geht nicht über die Logik.
Das trifft mitten ins Herz oder es trifft gar nicht. Aber das ist die Botschaft der Schrift. Geliebt, erlöst, gerettet, mit Zukunft ausgestattet aus Gnade. Das kann ich nicht machen oder erzwingen. Und diese Botschaft ist kein literarisches Konstrukt, sondern hat ihr Zentrum in einer Person, dem Fleisch gewordenen Logos Jesus Christus. Von ihm reden die biblischen Zeugnisse. Prophetisch schon quer durch das Alte Testament und natürlich in besonderer Weise im Neuen Testament. Und einer dieser Zeugen war Johannes der Täufer, der seine Rolle in der Heilsgeschichte ganz klar beschreibt. Ich lese nochmal Vers 15 des Predigttextes. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Johannes war in seiner Zeit durchaus ein Mann, der sich hätte ganz anders in Szene setzen können. Viele sahen in ihm den verheißenen Messias, aber er machte ganz klar, wer er ist. Ein Zeuge des verheißenen Retters, der Vorbereiter, niemand sonst. Und weiter heißt es im Text, von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn wir in unserer Zeit von Gnade sprechen, hat das für viele Menschen einen seltsamen Beigeschmack. Man will sich nichts schenken lassen, sondern gerne aufgrund eigener Leistung belohnt werden. Auf Gnade angewiesen zu sein, passt uns in der Regel nicht. Dadurch sind wir letztlich abhängig von der Gunst oder Laune eines anderen. Wir können Gnade nicht einfordern, sie wird uns zuteil, ohne Verdienst, ohne Anspruch darauf erheben zu können. Wenn Gott uns Menschen seine Gnade zukommen lässt, dann hat das aber so gar nichts mit Willkür oder Gutdünken zu tun. Gottes Gnade ist absolut verlässlich und sie wird jedem in ganzer Fülle zuteil, der sich genau darauf angewiesen weiß und darauf verlässt, dass Gott sich ihm gnädig zuwendet. Das durch Mose gegebene Gesetz kann genau das nicht. Es lässt den Menschen in der Verantwortung, durch Gesetzestreue seine Rechtschaffenheit vor Gott zu beweisen. Das Gesetz bewirkt aus sich heraus absolut nichts. Menschen unter dem Gesetz müssen alles erfüllen und werden deswegen immer scheitern. Nur allzu leicht verführt ein gesetzliches Leben deshalb zu Heuchelei und Scheinfrömmigkeit. Äußeres wird wichtig und ersetzt wirkliche Beziehung zu Gott. Formen und Regeln werden irgendwann nicht mehr in Bezug auf ihren geistlichen Sinn hinterfragt, sondern werden im Grunde wichtiger als der Glaube selbst. Und sie werden vor allem zum Unterscheidungsmerkmal, wer denn nun wirklich Christ ist und wer nicht. Du machst das genauso wie wir, du gehörst dazu. Du machst das anders, du bist auf dem Irrweg. Gesetzlichkeit und Richtgeist, die liegen ganz, ganz eng beieinander. Gnade dagegen macht deutlich, ich habe als Christ niemals etwas in mir selbst, sondern ich empfange immer und immer aus einer unerschöpflichen Fülle. Wahrheit passt mit dieser Fülle der Gnade ganz zusammen, denn das Wort Wahrheit ist hier vom Wortstamm Amman abgeleitet. Das bedeutet fest sein, verlässlich sein, nicht täuschen. Diese Wahrheit ist keine relative Wahrheit oder die Wahrheit einer Scheinwelt. Sie ist durch Jesus Christus geworden, genau wie die Gnade. Das heißt, sie hat Gestalt angenommen. Jesus selbst ist die personifizierte Gnade und Wahrheit. Wer sich ihm in Glauben und Vertrauen zuwendet, ist damit angeschlossen an die unerschöpfliche Quelle der Gnade und Wahrheit in Jesus, der absolut verlässlich und treu ist. Das sind alles Dinge, die ich nicht beweisen kann. Wir meinen oft, mit Menschen über Inhalte der Schrift diskutieren und Gottes Wahrheit mit jeder Menge Bibelzitaten beweisen zu müssen. Aber das kann man getrost vergessen. Mit der Bibel lässt sich Gott nicht beweisen. Genauso wenig wie mit irgendwelchen frommen Geschichten. Die Bibel ist auch kein naturwissenschaftliches Lehrbuch und kein Handbuch der Lebenspraxis. Sie ist kein Rezeptbuch, das man nur aufschlagen und lesen muss.
dann nehme man ein Stückchen Epheserbrief zur christlichen Haustafel, garniert mit Erziehungsratschlägen aus den Sprüchen und Vorschriften, was man essen darf und was nicht, und schon gelingt das Leben. Pustekuchen. Ich brauche, glaube ich, nicht auszuführen, wie sehr wir auch als Christen in unseren Ehen, Familien und vielen anderen Bereichen des Alltags immer wieder scheitern. Deshalb sollten wir uns mit Ratschlägen in Form von Bibelzitaten sehr zurückhalten. Ich persönlich bin dieses elende Gezänk unter Christen, die sich einzelne Bibelverse um die Ohren hauen, um ihren rechten Glauben zu beweisen, unglaublich leid. Klammer auf, automatisch wird dem Gegenüber dann zwangsläufig, zumindest unterschwellig unterstellt, überhaupt nicht richtig zu glauben. Klammer zu. Oft genug sind die Zitate völlig aus dem textlichen und historischen Zusammenhang gerissen und für sich selbst allein überhaupt nicht sonderlich aussagekräftig. Das hat nichts damit zu tun, dass wir natürlich immer fragen müssen, was Gott uns persönlich mit seiner Ansprache durch ein Bibelwort zu sagen hat. Immer aber mit der Bereitschaft zum Innehalten und zur persönlichen Korrektur. Korrektur fängt immer bei mir an. Immer bei mir. Aber natürlich ist die Bibel Maßstab für unsere Lebensführung. Dazu brauchen wir den persönlichen Dialog mit Gott, das Gebet und die Gemeinschaft und den Austausch mit unseren Geschwistern im Glauben, damit biblische Wahrheiten auch Hand und Fuß bekommen. Es geht um ein dauerndes Ringen darum, den Willen Gottes für mein Leben zu erkennen. Es geht also nicht um das Anhäufen von Bibelwissen nach dem Motto, wer die meisten Bibelzitate kennt, ist der beste Christ. Die Frage stellt sich anders. Führt meine Orientierung an den Maßstäben der Bibel dazu, dass andere Menschen fragend werden? Mit anderen Worten, und damit wieder zum Thema der Augenzeuge zurück, bin ich in meinem Alltag ein glaubwürdiger Zeuge der Liebe und Gnade Jesu? Was nehmen Menschen wahr, wenn sie mich sehen, hören, mit mir Umgang haben? Werden sie neugierig auf meinen Glauben, ohne dass ich jedes Mal betonen muss, hey, übrigens, ich bin Christ. Vielleicht merkt man es im Alltag gar nicht. Deshalb muss ich es halt immer extra erwähnen. Und noch tiefergehend. Fragen Menschen nach der Person, um die es in meinem Glauben geht, oder bekommen sie ein Lehrgebäude um die Ohren gehauen? Die Bibel, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist kein Lehrbuch. Auch kein Lehrbuch des Glaubens. Jesus selbst ist es, wenn ich das nicht komplett falsch sehe, an keiner Stelle darum gegangen, ein christliches Lehrgebäude zu entwickeln. Er ist kein Religionsstifter, auch wenn er immer wieder als solcher bezeichnet wird. Jesus geht es um Beziehung. Er wendet sich unbedingt und ohne Voraussetzung den Menschen in Liebe und Gnade zu, um Beziehung zum himmlischen Vater möglich zu machen. Er bietet jedem sein Du an, weil er jeden Menschen für die Ewigkeit gewinnen möchte. Das bezeugt die Bibel. Dieses Zeugenbuch der Liebe und Gnade Gottes erzählt davon, dass es in und durch Christus möglich ist, ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Das verändert mein Leben. Nicht auswendig gelernte Bibelverse, mit denen ich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit um mich werfe. Und das vielleicht noch Leuten gegenüber, die mit der Bibel erklärtermaßen nichts anzufangen wissen. Was will ich denn damit beweisen? Meine tiefe Gläubigkeit? Oder gar meine Rechtgläubigkeit? Oder meine moralische Überlegenheit? Sola Scriptura, allein die Schrift. Ja, allein die Schrift bezeugt verlässlich, wer Jesus Christus ist. Sie bezeugt uns, dass wir als Kinder des lebendigen Gottes geliebt und begnadigt sind und eine herrliche Zukunft vor uns haben. Sie ist Richtschnur für unsere Lebensgestaltung im Alltag, wenn wir sie aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus heraus zu uns reden lassen. Dann wird uns der Geist Gottes, wie es heißt, in alle Wahrheit leiten. Wahrheit nicht als sterile Aneinanderreihung von Glaubenssätzen, sondern als Zusage der unbedingten Verlässlichkeit und Treue Gottes. Und das dürfen wir froh bezeugen. Mit all unserem Reden, Denken und Handeln.
Ich hatte ziemlich zu Anfang gesagt, christlicher Glaube fußt ganz wesentlich auf glaubwürdiger Zeugenschaft. Und das ist heute jetzt unsere Rolle. Wir müssen weder Gott noch die Bibel verteidigen. Das braucht Gott nicht. Er braucht glaubwürdige Zeugen. Er braucht Menschen, die transparent sind, durchscheinend für seine Liebe und sein Werben um andere Menschen, damit sein Name groß wird unter den Menschen. Dazu gebe Gott uns allen seinen Segen. Amen.